Herzlich willkommen zum MVA-Kurs zum Thema moderne Softwareentwicklung. In diesem Kurs wollen wir uns in 8 Modulen mit der Frage beschäftigen, welche Aspekte sind für moderne Softwareentwicklungsteams relevant. In dem aktuellen 3. Modul wollen wir uns mit dem Testmanagement beschäftigen und dort besonders der Frage nachgehen, wie funktioniert Testen denn in einem agilen Umfeld? In diesem Modul schauen wir uns an, wie Sie das Testmanagement mithilfe des TFS organisieren können. Wir beantworten die Frage, wie entsteht Qualität und wie müssen Sie Teams idealerweise organisieren. Wir wollen erläutern, was exploratives Testen bedeutet und wollen einen kurzen Blick auf das Thema Unit-Testing und TDD werfen. Anschließend betrachten wir UI-Tests und das Thema Lab-Management sowie Load- und Performance-Tests. Im TFS haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Tests zu organisieren und auszuführen. Wir wollen in der folgenden Demo uns kurz anschauen, wie Sie Akzeptanztests mit dem Microsoft Test Manager erstellen können, wie Sie Akzeptanztest-driven Development benutzen können und wie Sie Bugs aus Ihren Tests erstellen und verwalten können. Ich habe hier einen Backlog mit verschiedenen Anforderungen. Diese Anforderungen besitzen sogenannte Akzeptanzkriterien, die beschreiben, unter welchen Voraussetzungen diese Anforderung als erfüllt gilt. Diese Akzeptanzkriterien werden idealerweise vom Product Owner zu jedem einzelnen Requirement eingefüllt. In diesem Beispiel sehen wir, dass wir 3 verschiedene Akzeptanzkriterien haben, wobei das unterste Akzeptanzkriterium noch ein paar Zusatzinformationen enthält. Unter Akzeptanztests verstehen wir nun Tests, die sicherstellen sollen, dass die aktuelle Implementierung diese Akzeptanzkriterien auch erfüllt. Hierzu habe ich 3 Testfälle angelegt, die ich diesem Requirement zugeordnet habe. Für jedes Akzeptanzkriterium habe ich hier einen entsprechenden Akzeptanztest. Diese Tests können wir nun in dem Microsoft Test Manager ausführen. Ich habe im Microsoft Test Manager einen Testplan angelegt. In diesem Testplan habe ich die aktuellen PBIs für diese Iteration eingefügt. Wir sehen hier dieses Product Backlog Item, das die entsprechenden 3 Tests wiederum zugeordnet hat. Wir können nun hergehen und können einzelne dieser Tests oder auch eine Menge von Tests ausführen. Wir beginnen mit dem ersten Test. Ich starte die Testausführung und bekomme nun die einzelnen Testschritte, die in diesem Testfall hinterlegt sind, angezeigt. Diese arbeite ich nun der Reihe nach ab. Ich starte meine Web-Applikation. Dieser Schritt ist erfolgreich. Ich klicke auf den Customers-Link. Auch dieser Schritt ließ sich erfolgreich durchführen. Wir klicken Create New. Wir können nun hier in diese Maske entsprechende Werte einfüllen. Die Werte werden hierbei von unserem Test mit vorgegeben. Ich kann den Inhalt dieses einzelnen Parameters mit einem Klick in die Zwischenablage übernehmen und kann das hier entsprechend einfügen, sodass die Übernahme der Werte aus dem Testfall sehr einfach und schnell vonstatten geht. So, dieser Schritt war ebenfalls erfolgreich. Wir klicken nun auf Create. Und wir sehen, dass der Eintrag angelegt wurde. Damit ist auch der letzte Schritt erfolgreich und wir können den Test entsprechend abschließen. Dieser Testfall steht nun in der Rubrik Passed und wir können uns den anderen Testfällen zuordnen. Diese Akzeptanztests lassen sich auch sehr schön im Vorfeld definieren. Das bedeutet, Sie können diese Tests nicht erst dann definieren, wenn die Funktionalität implementiert wurde und die Oberfläche bereitsteht, sondern Sie können bereits aus der Anforderung heraus diese Akzeptanztests definieren. Diese Akzeptanztests stehen dann dem Entwickler zur Verfügung und die Aufgabe des Entwicklers besteht nun darin, diese Akzeptanztests zu erfüllen. In diesem Fall spricht man von Acceptance Test Driven Development oder kurz auch ATDD. Dieses Acceptance Test Driven Development ist eine sehr gute Möglichkeit, um feine Spezifikationen für die Entwickler zu definieren. Zu jeder Anforderung gibt es somit ein Set von Tests, die beschreiben, wie die Funktionalität genau aussehen soll, wie der Ablauf aussehen soll, welche Bedienelemente an der Oberfläche vorhanden sein sollen, etc. Wir wollen nun einen weiteren Testfall ausführen. So, wir starten wieder unsere Applikation. Wir haben hier auch erwartete Ergebnisse mit angegeben. In diesem Fall erwarten wir, dass nach dem Start der Applikation die Dashboard-Seite angezeigt wird. Das ist der Fall. Wir klicken auf Customers. Wir klicken wieder auf Create New. Und wir klicken auf Create, ohne die Maske auszufüllen, und erwarten, dass in diesem Fall eine Meldung angezeigt wird, dass der Vorname, der Nachname und die Stadt als Pflichtfelder definiert sind und deshalb ein leerer Datensatz nicht gespeichert werden kann. Wir sehen aber, dass das System sich nicht wie erwartet verhält. Wir können diesen Datensatz dennoch generieren. Das bedeutet, dieser Testschritt ist nun fehlgeschlagen. Wir können noch eine zusätzliche Nachricht eingeben. Wir können hergehen und können beispielsweise noch einen zusätzlichen Screenshot anlegen, der diesem Testschritt zugeordnet wird, und können nun hergehen und können diesen Test abschließen. Der Test steht nun in der Rubrik Failed. Wir können nun aus diesem fehlgeschlagenen Test direkt einen Bug anlegen. Wir sehen, dass in diesem Bug bereits eine Reihe von Informationen hinterlegt sind. So sehen wir beispielsweise hier die Reproduktionsschritte, die zu diesem Fehler führen. Das sind die Schritte, die wir bei unserem Test ausgeführt haben. Wir sehen hier den fehlgeschlagenen Schritt und wir haben hier als Anhang unseren Screenshot. Wir sehen ebenfalls bestimmte Systeminformationen, beispielsweise wie viel Speicher die Maschine zur Verfügung hatte und bei welcher Auflösung der Test durchgeführt wurde. Der Fehler wird ebenfalls mit dem zugehörigen Testcase verlinkt, was uns die Möglichkeit eröffnet, diesen Testcase später noch einmal auszuführen. Dieser Bug kann nun zur entsprechenden Behebung eingeplant werden. Anschließend können wir mit dem zugeordneten Testcase validieren, ob der Bugfix tatsächlich auch funktioniert. Wir haben in dieser Demo gesehen, wie wir Akzeptanztests mit dem Microsoft Test Manager aufbauen können, wie wir Acceptance Test Driven Development bewerkstelligen können und wie wir mit dem TFS Bugs verwalten können. Diese Vorgehensweise ist die hauptsächliche Vorgehensweise, wie sie von klassischen Teams, klassischen Projekten angewendet wird. Das bedeutet, wir haben eine bestimmte Implementierung, wir haben eine Reihe von Tests definiert, die wir durchführen. Bei diesen Tests finden wir möglicherweise Bugs. Diese Bugs werden gefixt, sie werden nochmal gegengetestet und am Ende haben wir ein Release, in dem wir einen sehr großen Teil unserer Tests erfolgreich durchführen konnten. Die restlichen fehlgeschlagenen Tests werden dann als Known Issues oder Known Bugs entsprechend für dieses Release dokumentiert. Diese Vorgehensweise geht davon aus, dass Qualität im Produkt in erster Linie durch gutes Testen entsteht. Die Problematik dabei besteht jedoch darin, dass derjenige, der diese Tests ausführt, meistens keine klare Vorstellung hat von dem, wie die Software intern aussieht. Wir führen hier sogenannte Blackbox-Tests aus. Das bedeutet, dass die Tests nur von außen ausgeführt werden und nur durch eine Außensicht auf das Produkt erstellt werden können. Für ein modernes Softwareentwicklungsteam sind diese Tests allerdings nur eine letzte Versicherung. Die eigentliche Qualität entsteht in der Implementierungsphase. Das bedeutet, dass wir bereits beim Erstellen dieses Codes, beim Implementieren der Funktionalität auf die Qualität achten und die Qualität sozusagen in das Produkt einbauen. Diese Qualität bezieht sich nun nicht nur auf die Korrektheit der Funktionalität, sondern beispielsweise auch auf die Codequalität. Und wir versuchen bereits beim Implementieren entsprechende Sonderfälle und entsprechende Szenarien zu berücksichtigen, die sich zum Teil eben auch aus unserer Codestruktur dann ergeben können und nicht von außen durch das Benutzerinterface direkt ersichtlich sind. Indem wir bereits bei der Implementierung auf Qualität achten und nicht nur Blackbox-Tests ausführen, können wir dann auch weitere Möglichkeiten nutzen, wie beispielsweise die Erstellung von Unit-Tests, die direkt Hand in Hand mit der Implementierung entstehen sollten und nicht im Nachgang als nachträgliches Testen. Und wir haben den Vorteil, dass dort durch diese Vorgehensweise bereits ein deutlich höheres Qualitätsbewusstsein bei den Entwicklern entsteht und somit der Code, der initial erstellt wird, bereits ein sehr viel höheres Qualitätsniveau hat. Das führt dazu, dass wir im Nachgang weniger Nacharbeiten leisten müssen und dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass wir eine fehlerfreie oder zumindest sehr fehlerarme Software generieren, weil das Risiko, dass die möglichen Fehler durch das Testen übersehen werden, hier an der Stelle bereits reduziert ist. Wie erreichen wir nun diese höhere Qualität bereits bei der Implementierung? Hierzu sind aus meiner Sicht drei Aspekte relevant. Die erste Frage ist die Organisation des Teams. Wie organisieren wir ein Entwicklerteam und wie sollen dort die Tests erfolgen? Der zweite Aspekt, der sehr wichtig ist, das ist das Thema Testautomatisierung. Agiles Testen setzt sehr stark auf Testautomatisierung. Und der dritte Punkt, Mindset. Wir müssen beginnen, bei den Entwicklern ein Umdenken einzuleiten, dass sie sich stärker für die Qualität verantwortlich fühlen und dass sie die technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen, um die maximale Qualität bereits in der Implementierungsphase zu erreichen. Betrachten wir zunächst einmal das Thema Teamstruktur. Eine klassische Teamstruktur besteht aus einem Entwicklungsteam und einem Team, das für die Qualitätssicherung zuständig ist. Das bedeutet, die Entwickler erstellen ein Stück Code, implementieren Funktionalität, erzeugen ein Bild und stellen diesen Bild dann der Qualitätssicherungsabteilung zur Verfügung, die darauf ihre Tests ausführt. Anschließend schicken die Tester einen Bug Report oder eine Liste von Bug Reports zurück an die Entwicklungsabteilung, damit die entsprechenden Bugfixes einbauen kann. Diese Bugfixes werden dann mit einem erneuten Bild wieder an die Qualitätssicherung übergeben, sodass die dort die Bugfixes gegentesten können und schauen können, ob das Ganze tatsächlich funktioniert. Diese Teamstruktur, diese Trennung bietet eine Reihe von Nachteilen. Vor allem kann man erkennen, dass ein sehr hoher Kommunikationsaufwand dort vorhanden ist. Ein weiterer Nachteil ist aus meiner Sicht, dass das Qualitätsbewusstsein bei den Entwicklern nicht so ausgeprägt ist, wie es sein sollte. Es gibt ja noch jemand Nachgeschalteten, der dafür verantwortlich ist, der dafür zuständig ist, die Qualität zu sichern. Also muss ich als Entwickler mich darum gar nicht primär kümmern, sondern meine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell Funktionalität zu implementieren. Genau in diesem Grundverständnis sehe ich eines der Übel für schlechte Qualität in Softwareprodukten. Was wir stattdessen tun wollen, ist in einem ersten Schritt die Qualitätssicherung und die Entwicklung näher zusammenzubringen, indem wir die Teams so mischen, dass wir in jedem Team beide Kompetenzen besitzen. Das bedeutet, wir könnten aus diesen beiden getrennten Abteilungen ohne allzu große Umstellungen nun zwei Teams machen, die jeweils Implementierungs- und Entwicklungskompetenzen auf der einen Seite und Testkompetenz auf der anderen Seite besitzen. Dadurch werden die Kommunikationswege viel kürzer. Das bedeutet, der Tester muss möglicherweise gar kein Pack anlegen, sondern er sitzt idealerweise im gleichen Raum wie der Entwickler, kann den Entwickler zu sich an den Arbeitsplatz bitten, kann ihm das Problem zeigen und beide können vor dem Rechner sitzend dieses Problem lösen, den Bugfix gleich testen und ausprobieren und können so das Problem abschließen. Und der Tester muss nicht warten, bis der Bugfix vorhanden ist, sondern kann sofort mit weiteren Tests dann fortfahren. Dadurch haben wir zunächst einmal das Problem der Kommunikation vereinfacht. In einem zweiten Schritt können wir dann versuchen, diese Rollentrennung im Team mehr und mehr aufzubrechen. Das bedeutet, wir wollen, dass Entwickler auch zu Testern werden und Tester auch zu Entwickler werden. Natürlich bedeutet das ein Hinzulernen, eine Erweiterung des Wissens auf beiden Seiten. Und natürlich ist das ein Prozess, der nicht über Nacht erfolgen kann. Wir müssen dem Team für diese Transformation genügend Zeit und Unterstützung angedeihen lassen, damit diese Transformation erfolgreich sein kann. In diesem Fall haben wir nun keine Trennung mehr zwischen Entwickler und Tester, sondern jeder Entwickler übt auch die Rolle eines Testers aus und testet beispielsweise den Code eines Kollegen. Ich glaube, dass das ein Szenario ist, von dem Entwickler zunächst einmal zurückschrecken. Es gibt einen sehr beliebten Ausspruch unter Entwicklern, der sagt, dass der Entwickler nie seinen eigenen Code testen soll. Und ich glaube, dass in dieser Aussage tatsächlich auch ein Stückchen Wahrheit liegt. Ich glaube aber, dass 80% in dieser Aussage tatsächlich faule Ausrede sind, weil Entwickler oftmals keine Lust haben zu testen und deshalb froh sind, diese Aussage parat zu haben, was ja gleichzusetzen ist mit ich als Entwickler sollte nicht testen, sondern das sollte jemand anders für mich übernehmen. Ich glaube aber, dass diese Testbereitschaft beim Entwickler letztendlich für ein höheres Qualitätsbewusstsein sorgt und dass das unterm Strich zu deutlich qualitativ hochwertigem Code führt und dass dieser qualitativ hochwertige Code tatsächlich auch effizienter zu erreichen ist, als wenn wir hergehen und jemand anderen unseren Code testen lassen. Die restlichen 20% in dieser Aussage, die vor allem das Thema Vier-Augen-Prinzip betreffen, also haben wir möglicherweise ein falsches Verständnis dieser Anforderungen, so wird das nicht aufgedeckt, wenn die gleiche Person entwickelt und testet. Diese Aspekte können wir durch andere Mechanismen genauso erreichen, wie beispielsweise durch Code Reviews oder durch Peer Testing. Das bedeutet, ich gebe den Code meinem Kollegen zum Testen, aber im Gegenzug teste ich seinen Code dann ebenfalls. Sie sehen also, dass Sie möglicherweise hier zusätzliches Potenzial nutzen können, wenn Sie Ihre Teamstrukturen entsprechend anpassen. Als nächstes möchte ich kurz über das Thema Unit Testing sprechen. Unit Tests sind aus meiner Sicht ein absolutes Muss für jedes Entwicklungsteam. Ich glaube, es gibt heute nicht mehr die Option zu überlegen, brauchen wir Unit Tests, können wir uns Unit Tests leisten oder nicht? Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, keine Unit Tests zu haben. Unit Tests bieten sehr viele Vorteile. Sie verändern das Qualitätsbewusstsein der Entwickler. In dem Moment, wo ich verschiedene Unit-Tests schreibe und mir überlege, was könnte denn bei dieser Funktionalität tatsächlich schiefgehen, was muss ich durch Tests entsprechend abdecken, beschäftige ich mich tiefer mit der Anforderung, was unterm Strich zu besseren Lösungen im ersten Schuss führt. Unit-Tests sollten immer Teil der Implementierung sein. Das bedeutet, jemand, der eine Funktionalität implementiert, muss selbstverständlicherweise die entsprechenden dazugehörigen Tests auch erstellen. Und Unit-Tests kosten nicht wirklich Zeit, sondern sie machen Entwickler unterm Strich effizienter. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Zeit, die benötigt wird, um eine Funktionalität tatsächlich fehlerfrei zu haben, sondern es gibt verschiedene Szenarien, wo ich mit Unit-Tests tatsächlich auch bereits bei der Implementierung sehr viel Zeit sparen kann. Mit Unit-Tests kann ich das sogenannte R5-Pattern vermeiden. Sie kennen sicherlich die Situation, Sie haben ein Stück Funktionalität implementiert und wollen nun testen, ob diese Funktionalität sich korrekt verhält. Das bedeutet, Sie drücken F5 und starten damit in Visual Studio Ihre Applikation im Debug-Modus. Sie müssen sich an Ihre Applikation anmelden, Sie müssen eine Suche durchführen, Sie öffnen eine Detailmaske, Sie füllen verschiedene Werte ein, drücken auf einen Knopf und stellen fest, dass das erwartete Ergebnis nicht eintritt. Das bedeutet, Sie setzen nun einen Breakpoint im Code und starten die gesamte Prozedur von neuem. Wenn Sie sich einmal vor Augen halten, wie viel Zeit Sie durch die Bedienung Ihrer Applikation bei diesem Vorgehen verschwenden und wie viel Zeit Sie möglicherweise zusätzlich zur Verfügung hätten, um Funktionalität zu implementieren, wenn das nicht notwendig wäre, dann sehen Sie den großen Vorteil von Unit-Tests in diesem Szenario. Mit einem Unit-Test können Sie diese Funktionalität konkret ansprechen. Sie geben genau diese Daten über den Unit-Test in die Funktionalität hinein, die Sie hier konkret testen wollen. Sie drücken auf einen Knopf, der Unit-Test wird innerhalb von wenigen Sekunden ausgeführt und es steht Ihnen die Information zur Verfügung, ob das erwartete Ergebnis eintritt oder nicht. Und natürlich können Sie über Unit-Test die Funktionalität sehr einfach debuggen mit den korrekten Daten. Sie können also mit Unit-Test an verschiedenen Stellen sehr viel Zeit auch sparen. Leider gibt es für Unit-Tests auch eine Reihe von Herausforderungen. Der wichtigste Aspekt dabei ist das Thema Architektur. Nur wenn Sie eine geeignete Architektur haben, können Sie Unit-Tests tatsächlich auch effizient erstellen. Wenn Sie für sich das Gefühl haben, dass Unit-Tests zu viel Zeit kosten, dass es zu aufwendig und zu komplex ist, Unit-Tests zu schreiben, dann liegt das möglicherweise daran, dass Sie eine nicht geeignete Architektur haben. Gerade bei Legacy-Anwendungen stellt das sehr häufig ein Problem dar. In dem Modul zum Thema Architektur in diesem Kurs gehen wir auf diese Themen näher ein. Der zweite Aspekt ist das Thema Mindset. Entwickler sind es häufig nicht gewöhnt, Unit-Tests zu schreiben. Und es gibt eine gewisse Hürde, die dort zunächst einmal genommen werden muss. Ein sehr interessanter Ansatz ist dabei, wenn man versucht, ein gewisses Belohnungsprinzip auszusetzen, um die Entwickler zu animieren, die ersten Unit-Tests zu schreiben. Denn haben sie die ersten Unit-Tests tatsächlich geschrieben, haben sie die Vorteile, vor allem auch die Sicherheit, die Unit-Tests bringen, für sich erspürt, dann werden sie dieses Verhalten auch beibehalten. Es geht also darum, zunächst einmal die entsprechende Hemmschwelle, die entsprechende Einstiegshürde zu nehmen. Anschließend sind Unit-Tests tatsächlich ein Selbstläufer. Was Sie brauchen, dass Unit-Tests erfolgreich und vor allem effizient erstellt werden können, sind eine Reihe von Practices. Sie brauchen Standardlösungen für Standardprobleme. Wie gehen Sie beispielsweise damit um, wenn der Test Daten in der Datenbank verändert? Wie können Sie diese Tests wiederholbar machen? Wie können Sie Tests aufbauen, sodass Sie keine Abhängigkeiten zu irgendwelchen externen Ressourcen, irgendwelche Maschinen, die gesteuert werden müssen, etc. haben? Wie können Sie bestimmte Code-Strukturen über Unit-Tests effizient prüfen? Wie gehen Sie beispielsweise mit asynchronen Methoden um? Für diese Standardprobleme brauchen Sie aus der Schublade Standardlösungen, damit Sie das schnell und einfach umsetzen können. Unit-Tests eignen sich beispielsweise sehr gut für Regressionstests. Regressionstests sollen die Frage beantworten, funktioniert heute noch, was gestern funktionierte? Durch automatisierte Tests können wir davon ausgehen, dass die Default-Aussage auf diese Frage Ja lautet. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen unsere Tests uns darauf aufmerksam. Das bedeutet, dass wir nun ein etwas geändertes Verhalten haben. Gegenüber manuellen Tests gehen wir nun nicht her und sagen, wir warten, bis wir ein bestimmtes Bild haben und tun auf diesem Bild alle unsere Tests ausführen und erhoffen uns, dass diese anschließend grün sind, sondern wir lassen bereits während der Entwicklung kontinuierlich unsere automatisierten Tests mitlaufen, um möglichst frühzeitig eine Information zu bekommen, wenn wir von unserer Default-Aussage abweichen. Das bedeutet, wenn wir irgendwelche Testbedingungen verletzen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Testmethoden, die sich zur Erreichung dieser Automatisierung erreichen. Wir haben beispielsweise bereits besprochen Unit-Tests. Es gibt die Möglichkeit, sogenannte Integrationstests zu erstellen. Integrationstests unterscheiden sich von Unit-Tests nicht in der technischen Art und Weise, sondern sie unterscheiden sich dadurch, was der Umfang eines Testfalls ist. Das bedeutet, während ein Unit-Test eine konkrete Methode testet, prüft ein Integrationstest das Zusammenspiel mehrerer Methoden. Wir können automatisierte UI-Tests nutzen, die also über eine entsprechende Schnittstelle unsere UI-Oberfläche automatisch mit entsprechenden Kommandos, mit entsprechenden Input belegen und über die Oberfläche auch die Validierung durchführen. Es gibt automatisierte Setup-Tests, die beispielsweise prüfen, lässt sich unsere Applikation denn korrekt installieren. Warten beispielsweise im Rahmen des Setups korrekt Updates durchgeführt von einer Vorgängerversion? Wird bei diesem Upgrade die Datenbankstruktur entsprechend auf die neue Version gepatcht? Alles solche Dinge sollte ein modernes Softwareentwicklungsteam nutzen. Entscheidend dabei ist, dass wir einen guten Testmix aus diesen verschiedenen Testmethoden haben, wobei typischerweise die Unit-Tests die absolute Basis darstellen. Wir wollen uns nun anschauen, wie Visual Studio und der TFS uns bei der Durchführung dieser Tests unterstützt. Wir wollen uns zunächst einmal Unit-Tests mit Visual Studio anschauen. Anschließend wollen wir uns ansehen, wie exploratives Testen mithilfe des Microsoft Test Managers funktionieren kann. Anschließend habe ich noch ein Demo für das Thema UI-Tests und Lab-Management sowie zum Thema Load- und Performance-Tests. Unit-Tests sind im Grunde genommen einfach ein Stück Code, in dem wir bestimmte Testvoraussetzungen initialisieren, dann eine Funktionalität aufrufen und anschließend in dem Assert-Block prüfen, ob das erwartete Ergebnis eintritt. Auf der linken Seite sehen Sie den Test-Explorer, in dem alle unsere Tests aufgelistet werden. Wir können diese Tests nun durch diesen Klick auf Run All einfach ausführen. Unsere Solution wird nun entsprechend gebaut, anschließend werden alle Tests ausgeführt. Wir sehen, wir haben 8 Tests, die erfolgreich waren, ein Test, der fehlgeschlagen ist. Wir können also hier an dieser Stelle uns anschauen, was ist denn schief gegangen. Wir haben also einen Test, der auf diesem Controller diese Create-Funktion mit einem Null-Parameter aufruft. Genau dabei scheint es ein Problem zu geben. Wir sollten also diese Funktionalität uns hier nochmal etwas näher anschauen. Diese Unit-Tests kann ich nun auch sehr einfach beispielsweise im Rahmen eines Builds ausführen lassen, sodass bei jedem Bildlauf die Unit-Tests automatisch im Hintergrund mit ausgeführt werden und der Build-Report mir Auskunft darüber gibt, ob alle Tests mit dem aktuellen Code-Stand korrekt ausgeführt werden konnten oder ob dabei Fehler gefunden wurden. Nun wollen wir uns das Thema exploratives Testen nun anschauen. Exploratives Testen bedeutet, dass wir die Applikation bedienen und dabei einfach schauen, ob uns etwas Ungewöhnliches auffällt. Wir können dafür den Microsoft Test Manager nutzen. Sie werden gleich sehen, welche Vorteile der Einsatz dieses Tools bringt. Wir können einfach eine explorative Testsession starten oder wir können das explorative Testen im Kontext einer bestimmten Funktionalität bzw. eines bestimmten Product Backlog Items vornehmen. Ich starte die explorative Test-Session, kann nun durch die Applikation klicken, kann mir die Tickets anschauen, habe ein Ticket geöffnet, Wir klicken verschiedene Schritte in der Applikation durch und bekommen hier nun einen Fehler angezeigt. Das heißt, wir haben während unserer Testsession einen Fehler entdeckt. Wir können von diesem Fehler einen Screenshot erstellen, um den Fehler zu dokumentieren, können noch eine kurze Beschreibung dazu nehmen. Und können aus diesem fehlgeschlagenen Ablauf nun einen Bug erzeugen. Das Problem bei explorativen Tests ist in der Praxis sehr häufig, dass es schwierig ist nachzuvollziehen, welche Schritte haben denn zu diesem fehlerhaften Verhalten geführt. Genau hier hilft uns der Microsoft Test Manager. Wir sehen hier die letzten Schritte vor der Testausführung, die wir ausgeführt hatten, jeweils durch einen kleinen Text und einen Screenshot dokumentiert. Wir sehen hier beispielsweise, welches Ticket wir geöffnet haben, wie wir vorgegangen sind, welche Klicks wir ausgeführt haben und sehen hier noch unseren Fehlerreport. Zusätzlich gibt es hier ein Logfile, das dokumentiert, welche Klicks ausgeführt wurden während der Testausführung. Mit dieser Zusatzinformation kann ein Entwickler nun sehr einfach und schnell diesen Fehler reproduzieren und beheben. Visual Studio bietet die Möglichkeit, sogenannte Coded UI-Tests zu erstellen. Das bedeutet, das sind Tests, die über die Oberfläche unserer Applikation bestimmte Operationen ausführen und dort auch Validierungen durchführen. Zusätzlich bringt Team Foundation Server eine Funktionalität mit, die unter dem Namen Lab Management bekannt ist. Lab Management wird dazu genutzt, um virtualisierte Testumgebungen oder auch physikalische Testumgebungen zu verwalten. Diese beiden Methoden miteinander kombinierend ergeben nun ein paar sehr interessante Testmöglichkeiten. Ich habe hier eine kurze Demo, die das demonstrieren soll. Wir können einen neuen Build starten. Dieser Build setzt zunächst unsere virtualisierte Testumgebung auf einen definierten Snapshot zurück. Anschließend deployen wir ein Setup in diese Testumgebung und führen das Setup aus. Man sieht hier, über den UI-Test werden die entsprechenden Eingaben an der Oberfläche ausgeführt. Nach erfolgtem Setup wird nun die installierte Applikation gestartet und es werden ein paar Grundfunktionen in der Software aufgerufen. Nachdem diese Schritte durchgeführt sind, erhalten wir nun einen Build-Report, der uns dokumentiert, dass die Tests erfolgreich durchgeführt wurden. Das bedeutet, wir können nun davon ausgehen, dass die Applikation, die mit unserem Build erstellt wurde, korrekt in einem Setup gepackt wurde, dass dieses Setup sauber installiert werden kann auf einer entsprechenden Umgebung, die genau unserer Referenzumgebung, beispielsweise Betriebssystem oder Sprachversion, entspricht. Und wir können davon ausgehen, dass die Applikation gestartet werden kann und dass die wichtigsten Funktionalitäten innerhalb der Software aufgerufen werden können, ohne dass dabei Fehler entstehen. Ebenfalls sozusagen als Abfallprodukt bekommen wir nun eine Testumgebung, die bereits vordeployed wurde und die auch vorgetestet wurde. Lassen Sie einen solchen Lab-Build beispielsweise jede Nacht ausführen, bekommen die Tester immer die aktuelle Version tagesaktuell zur Verfügung gestellt. Ein weiteres Thema, das wir betrachten wollen, sind Load- und Performance-Tests. Load- und Performance-Tests werden sehr häufig unterschätzt. Ich habe mehr als einmal in meiner Praxis erlebt, dass Performance-Probleme bis zum Ende des Projektes vor sich hergeschoben wurden, um dann am Ende festzustellen, dass wir dort tatsächlich massiven Handlungsbedarf haben, dass aber es nun sehr große Umbauten an der Applikation erfordert, um die notwendige Performance zu erreichen. Mithilfe von Load- und Performance-Tests können Sie diese Tests automatisieren. Sie können also beispielsweise einen entsprechenden Load- und Performance-Test jede Nacht automatisch ausführen lassen und können schauen, ob Ihre Performance-Ziele noch erfüllt sind. Bauen Sie zusätzliche weitere Funktionalitäten in die Applikation ein Oder nehmen Sie an den bestehenden Funktionalitäten Veränderungen vor, kann sich das auf die Performance auswirken. Das können Sie durch einen entsprechenden Trendreport dann auch visualisieren. Man erkennt beispielsweise, dass hier am 17.05. tatsächlich sich die Ausführungszeit des Tests schlagartig verändert hat, dass auch die CPU-Auslastung nun deutlich höher ist. Wir können nun sehr schnell das Problem eingrenzen, weil wir identifizieren können, welche Änderungen am Code würden denn seit dem letzten Testlauf durchgeführt. Die müssen ja in irgendeiner Form an dieser Verschlechterung der Performance schuld sein. Wir können dann dieses Problem analysieren und beheben. Man sieht hier tatsächlich, ist es uns gelungen, dieses Problem zu beheben und die Performance ist wieder zurück auf dem ursprünglichen Niveau. Ebenso können wir Speicherleaks oder Speicherauslastungsprobleme erkennen. Hier würde durch eine Codeveränderung der Speicherbedarf der Applikation deutlich verschlechtert. Und wir können hier zeitnah entsprechend gegensteuern. Ebenso können Load- und Performance-Tests dazu genutzt werden, eine bestimmte Funktionalität sehr häufig hintereinander auszuführen, um beispielsweise dann zu analysieren, ob der Speicherverbrauch kontinuierlich ansteigt, was dann auf einen Memory-Leak hindeuten würde. Das bedeutet, wir können bereits jetzt vorhersehen, dass irgendwann der Speicher der Applikation dann erschöpft sein wird und die Applikation abstürzen wird. Diese Memory Leaks sind insofern sehr problematisch, weil sie in der Produktivumgebung sehr sporadisch auftreten und nur sehr schwierig zu analysieren sind. Mithilfe von Load- und Performance-Tests können Sie sozusagen das Problem im Zeitraffer ablaufen lassen und können so diese Memory Leaks schneller reproduzieren. In dieser Demo haben Sie gesehen, wie Sie Unit-Tests mit Visual Studio nutzen können, wie exploratives Testen mit dem Microsoft Test Manager funktioniert, wie Sie UI-Tests und Lab-Management nutzen können und welche Vorteile Load- und Performance-Tests bieten. Ich möchte nun auf ein paar allgemeine Aspekte zum Thema Testen und Qualität noch eingehen. Um eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität zu erreichen, benötigen wir Retrospektiven. Das bedeutet, dass das Entwicklungsteam sich immer wieder die Frage stellen muss, wie gut ist die Qualität, die wir momentan liefern? Was machen wir im Sinne der Qualitätssicherung richtig? Wo haben wir noch Potenzial, uns weiter zu verbessern? Gibt es möglicherweise Dinge, die wir in der Vergangenheit besser gemacht haben, die sich aber inzwischen verschlechtert haben? Das bedeutet, wir sollten das Ziel haben, uns kontinuierlich zu verbessern. Wir sollten versuchen, Probleme früh zu erkennen und nicht erst dann, wenn sie entsprechend eskalieren. Beispielsweise bietet jeder Fehler, der im Produktivbetrieb beim Kunden oder durch nachgelagerte Testinstanzen entdeckt wird, ein Potenzial, wo das Team sich und seine Testprozesse verbessern kann. Es sollten also Fragen gestellt werden, warum haben wir im Entwicklungsteam diesen Fehler nicht selber entdeckt? Wie konnte er durch unser Sicherheitsnetz schlüpfen? Wo haben wir dort möglicherweise noch eine zu große Lücke und wie können wir diese schließen? Wie können wir Fehler ähnlicher Kategorie in Zukunft bereits bei der Implementierung möglicherweise vermeiden? Diese Fragestellungen helfen uns tatsächlich kontinuierlich zu lernen und uns kontinuierlich zu verbessern, was zu einer merklichen Verbesserung der Qualität bereits in kurzen Zeitabschnitten führen wird. Wenn wir mit mehreren Teams an demselben Produkt arbeiten, entstehen ein paar zusätzliche Herausforderungen. Haben wir beispielsweise drei Teams, die gemeinsam an dem Produkt arbeiten und ihre Codeänderung zunächst in einem Team-Branch durchführen, und diese Änderungen dann in eine gemeinsame Mainline mergen, dann entsteht natürlich die Frage, wer trägt jetzt die Verantwortung dafür, dass die Änderungen der verschiedenen Teams zusammen funktionieren und zusammen ein fehlerfreies Gesamtprodukt ergeben. Man kann hier beispielsweise so vorgehen, dass man den einzelnen Teams sozusagen im Umlaufverfahren die Verantwortung für die Qualität der Mainline übergibt. Das bedeutet beispielsweise, eine Woche ist Team A für die Qualität der Mainline zuständig. In dieser Zeitraum integriert Team A alle Änderungen in die Mainline und sorgt dafür, dass die Änderungen, die dort im Team A gemacht wurden, zusammen mit dem bereits bestehenden Code in der Mainline korrekt ausgeführt werden können. Die Woche darauf besitzt Team B die Möglichkeit, in die Mainline zu integrieren und übernimmt damit wiederum die Verantwortung für die Qualitätssicherung auf der Mainline. In der darauffolgenden Woche wäre dann Team C dafür verantwortlich. Dieses Vorgehen kann funktionieren, allerdings nur bis zu einer bestimmten Größenordnung an Teams. Wenn Sie mehr als zwei oder drei Teams dort haben, macht möglicherweise diese Verteilung der Timeslots wenig Sinn und die Teams werden dadurch eher blockiert. Darüber hinaus entsteht möglicherweise die Problematik, dass die drei Teams verschiedene Tests, beispielsweise Integrationstests, mehrfach implementieren, weil jedes Team für seine Tests diese Integrationstests braucht, aber dass die Tests im Prinzip ähnliche Testziele haben. In solchen Szenarien kann es möglicherweise sinnvoll sein, ein Integrationsteam zu haben, das dafür verantwortlich ist, die Änderungen aus den einzelnen Teams in die Mainline zu integrieren und eine gemeinsame Qualitätssicherung dafür vorzunehmen. Dieses Integrationsteam darf dann allerdings nicht als nachgelagerte Qualitätssicherung missbraucht werden. Das bedeutet, die Teams sind nach wie vor für die Qualität und für das Testen der Funktionalität verantwortlich und bei jedem Fehler, den das Integrationsteam findet, sollte sehr genau analysiert werden, ob es tatsächlich ein Problem ist, das aus der Integrationsproblematik heraus entstanden ist oder ob es möglicherweise Defizite in den Testprozessen des jeweiligen Teams gibt, um dort dann nachzujustieren. In diesem Modul haben Sie gesehen, dass es vielfältige Herausforderungen für moderne Softwareentwicklungsteams im Bereich Qualitätssicherung gibt, dass wir aber inzwischen über ein sehr breites Feld von Methoden, Practices und vor allem auch Tools verfügen, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern.